den Wert von der Biodiversität und ich freue mich sehr. Es geht ein bisschen mal in mein Gebiet auch, nicht nur in andere. Ich freue mich sehr, dass ich heute die beiden Professoren, Professorin und Professor begrüßen darf, die wir schon etwas zusammen gemacht haben. Und das Gespräch wird geleitet, jeweils eben von der Rita Ziegler und von Roger Nickel. Und ich freue mich, wenn es interessant wird und Sie dann nachher auch mutig Fragen stellen. Und jetzt viel Vergnügen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von unserer Seite herzlich willkommen zu diesem Talk. Wir freuen uns, dass Sie bei diesen immer noch sommerlichen Temperaturen heute den Aufstieg in den Turm geschafft haben. Diversity ist ein intensiv diskutiertes Thema in unterschiedlichsten Bereichen. Auch in der Natur ist Vielfalt Trumpf. So sind biodiverse Pflanzengemeinschaften produktiver und robuster gegenüber Umweltveränderungen. Gleichzeitig beeinflusst und bedroht der Klimawandel die Artenvielfalt und damit auch den Lebensraum und das Verhalten von Wildtieren. Weshalb Biodiversität kostbar ist, was ihr Verlust bedeutet und wie wir sie schützen können, darüber möchten wir heute diskutieren. Und zwar mit Martha Mansel. Sie ist Professorin für Verhaltensbiologie an der Universität Zürich. Seit über 25 Jahren untersucht sie die Kommunikation und die Kognition von sozialen Säugetieren, insbesondere von Erdmännchen. Und das tut sie an der Universität selbst, aber auch in der freien Wildbahn. Sie leitet das Kalahari Research Center in Südafrika und ist und auch das dazugehörige Meerkat Project. Zudem ist sie involviert in das Kalahari Biodiversity Project, das untersucht, wie verschiedene Landnutzungsmethoden die biologische Vielfalt beeinflussen. Dann haben wir Bernhard Schmid. Er ist emeritierter Professor für Umweltwissenschaften, auch der Universität Zürich. Er war 15 Jahre lang Direktor des gleichlautenden Instituts, Co-Direktor des universitären Forschungsschwerpunkts globaler Wandel und Biodiversität und Gründungsdirektor des Forums Biodiversität Schweiz. In seiner Forschung untersucht er, wie Biodiversität die Produktivität von Ökosystemen beeinflusst. Und dazu gehören landwirtschaftlich bewirtschaftete Felder ebenso wie Wälder. Moderiert wird das Gespräch, wie gesagt, von Roger Nickel und von mir, Rita Ziegler. Wir sind von der UZH Kommunikation. Und danach werden, wie üblich, auch Sie im Publikum die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen.
Ja, Biodiversität ist ja jetzt momentan sehr präsent, medial. Wir stimmen ab. Am 22. September kommt die Biodiversitätsinitiative vor die Urne. Im Vorfeld liest man immer wieder, der Biodiversität in der Schweiz geht es schlecht. Bernhard Schmid, du bist gehörst zu den Pionieren eigentlich der Biodiversitätsforschung, hast 30 Jahre lang dich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie schlecht steht es denn oder wie gut oder wie steht es um die Biodiversität in der Schweiz?
Ja, also es ist eine schwierige Frage, weil Biodiversität an sich nicht ein sehr einfaches Konzept ist. Also wir sprechen von der Vielfalt der verschiedenen Arten, Tierarten, Pflanzenarten, Mikroorganismen natürlich auch. Aber uns interessiert auch die Vielfalt der Ökosysteme und die Vielfalt der genetischen Variationen innerhalb von den Arten. Und ich würde sagen, am auffälligsten sehen wir die Veränderung der Diversität der Ökosysteme, wo sehr viele Landschaftstypen, die uns vielleicht aus der Vergangenheit noch gut vertraut sind, heute nicht mehr so häufig vorkommen. Bei den Arten.
Kannst du ein Beispiel dazu sagen, bitte?
Ja, also zum Beispiel die Feuchtgebiete, die in der Schweiz eigentlich sehr ausgedehnt waren, auch Hochmoore, Moore, die waren früher etwa 10-mal häufiger als heute. Dann die Trockenwiesen, die häufig sehr blumenreich sind, die sind fast um 99% zurückgegangen. Also da hat es sehr starke Rückgänge gegeben in diesen Habitatstypen in der Schweiz. In der Zwischenzeit sind zumindest die Feuchtgebiete relativ gut geschützt, weil wir damals die Rotenturm-Initiative angenommen haben. Und wir stellen fest, dass dort eigentlich der Rückgang jetzt nicht mehr so stark ist. Wir haben gewisse Flächen jetzt über 30 Jahre genau am gleichen Ort immer wieder besucht. Die wurden mit Magneten im Boden fixiert. Und da sehen wir, dass eigentlich der Naturschutz funktioniert. Diese Arten bleiben dort erhalten. Aber gerade bei den Trockenwiesen, da haben wir immer noch ein Problem, dass zum Beispiel im Wallis nun mehr und mehr diese Wiesen bewässert werden, was eine Katastrophe ist für die Biodiversität und damit natürlich auch für die Werte, die eben wir zum Beispiel als Wanderer dort genießen, wenn wir viele verschiedene Blumen auf dem Feld sehen.
Das Lebensräume ist das eine, die Arten ist das andere. Auch die Befürworter der Initiative sagen, und unter anderem auch das Bundesamt für Umwelt, auf der Website habe ich gelesen, ein Drittel der Arten in der Schweiz sind verschwunden. Wie sieht es da aus?
Das ist gefährlich. Es sind nicht ein Drittel verschwunden, sondern man sagt, es sind einige Arten ausgestorben oder vom Aussterben bedroht. Und viele sind halt gefährdet. Aber meistens wissen wir zu wenig über die Gefährdung. Also nehmen wir zum Beispiel die Häufigkeit. Und nun ist es so, dass weltweit überall die meisten Arten selten sind. Das ist einfach ein Naturgesetz. Und es ist sehr gefährlich, jetzt daraus zu schließen, dass die alle gleich aussterben werden. Was aber wichtig ist, selbst wenn jetzt vielleicht in der Schweiz in den letzten 150 Jahren nur 5% der Arten ausgestorben sind, wäre das viel mehr als bei fast allen Massenaussterbereignissen in der Erdgeschichte. Außer vielleicht, wenn mal ein Komet wirklich auf die Erde eingeschlagen hat und dann sofort alles ausstarb. Aber die Aussterberaten,
die ist doch erhöht.
Das ist aber auch wieder schwierig, oder? Die Aussterberate, das berechnet man meistens auf 1000 Jahre unter 1000 Arten. Also wenn wir jetzt 1000 Säugetierarten haben, dann sind normalerweise in 1000 Jahren noch 999 oder sogar mehr da in der geologischen Zeit vor uns. Und jetzt sind eben nur noch 900 da.
Also die Zeiträume, die verkürzen sich in den.
Ja, also die Aussterberate hat wahrscheinlich hundertfach zugenommen über die letzten 200 Jahre und man befürchtet, dass sie sogar noch schneller wird.
Aber was heißt das jetzt konkret? Ist es jetzt weniger schlimm als die 30%, die jetzt vielleicht nicht ganz korrekterweise angegeben werden?
Das ist. Wenn 30% der Arten aussterben würden in den nächsten 50 Jahren, dann wäre das wirklich eine unglaubliche Katastrophe, oder? Mm. Es sterben vielleicht hoffentlich nur einige Prozent aus, aber selbst das ist viel mehr, als es je zuvor gegeben hat in der Geschichte. Also insofern ist schon ein kleiner Aussterbeanteil sehr gefährlich, vor allem wenn es Arten sind, die für uns sehr wichtig sind. Und wir können das nicht steuern, welche Arten aussterben. Das Aussterben ist einfach sehr stark auch ein zufälliger Prozess. Manche Arten, die gefährdet sind, sterben aus und andere, die gefährdet sind, sterben nicht aus. Das ist sehr schwierig vorauszusagen.
Gut, wir werden das noch weiter beleuchten. Machen jetzt aber einen geografischen Sprung von der Schweiz in südliche Afrika. Martha, du bist schon eben über 25 Jahre arbeitest du, forschst du immer wieder in der Kalahari-Wüste. Wir wollen uns die Situation, die Biodiversitätssituation dort anschauen, auch was sich dort verändert, um vielleicht ein globales Bild zum Thema auch zu erhalten. Aber vielleicht zuerst die Kalahari. Kannst du uns kurz sagen, was ist das überhaupt für eine Landschaft? Eine Wüste heißt es, aber so einfach ist es, glaube ich, nicht.
Ja, eigentlich eher eine Halbwüste. Also wenn wir doch die roten Dünen, die sich jeder vorstellen kann, mit Vegetation, Buschvegetation, aber auch zum Teil hohe Akazienbäume, wenn es entlang von einem ausgetrockneten Flussbett geht. Mhm. Ja. Wir haben auch, wenn es wirklich viel Regen hat, Sauergras, das Hüfthöhe wachsen kann. Also von dem her wirklich sehr dichte Vegetation. Wenn es aber Dürre ist, dann ist das wirklich sehr, sehr offen Sand, fast Sandwüste. Ja. Also wir haben hier die extremen Unterschiede zwischen, wenn wir viel Regen haben, und viel Regen bedeutet in der Kalahari etwa 400 mm pro Jahr, und wenig Regen ist unter 100 mm pro Jahr.
Okay. Und die sind in eher trockeneren Regionen,
genau,
glaube ich, leben auch deine Erdmännchen, die du jetzt so gut kennst wie niemand auf der Welt wohl. Wie geht's denen dort?
Also den Erdmännchen zurzeit geht es noch gut, aber die kommen nur in einem sehr limitierten Gebiet vor, in Botswana, Südafrika, Namibia und Angola, und sind von dem her wirklich angewiesen auf diesen spezifischen Habitatstyp, Lebensraum oder dieses Ökosystem. Und vom Verhalten her zeigt das auch ein bisschen, dass das Ausbreitungsgebiet sehr limitiert ist, dass die höchstwahrscheinlich nicht sehr flexibel sind, sich da anpassen zu können. Es kann nicht zu trocken sein, aber es kann auch nicht zu nass sein, damit die dort überleben. Vielleicht noch, sind sehr stark abhängig von Insekten. Die fressen vor allem Insekten, sind Insektivoren, sind aber gleichzeitig Beute für Greifvögel, aber auch für mittelgroße Säugetiere. Also von dem her haben die eine Zwischenstufe im ganzen Ökosystem.
Und wie steht es denn um die Biodiversität ganz allgemein jetzt in der Kalahari?
Kalahari ist nicht so ein Hotspot für große Diversität, und von dem her wird es ein bisschen außer Beachtung gelassen von der Regierung von Südafrika, weil man limitiert Ressourcen hat und sagt, wir wollen vor allem die Gebiete schützen, wo wir am meisten Arten schützen. Und ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Zahlen immer mit diesen Arten. Das ist ein gefährliches Spiel. Weil ich glaube, wenn wir die Kalahari nicht schützen, wir sind da sehr nahe von Halbwüste zu Wüste. Und wenn das jetzt von Leuten immer mehr gebraucht wird für Landwirtschaft, für eine einseitige Landwirtschaft und immer häufige Jahre sind von Dürre, dann verlieren wir eigentlich hier sehr viel an Gebiet, das nicht mehr lebenswert sein kann für die anderen Arten.
Also da sehen wir eigentlich einen Unterschied zwischen der Schweiz und der eben Südafrika, Kalahari jetzt konkret, dass in der Schweiz offenbar sehr viel Biodiversität eigentlich herrscht und wir da eigentlich sehr verwöhnt sind, und in der Kalahari offenbar das grundsätzlich schon mal ganz auf einem ganz anderen Niveau startet.
Ja.
Und der Schutz entsprechend auch nicht sehr ausgeprägt ist.
Also für uns, also eben, ich glaube, wir sind ein gutes Beispiel von der Forschungsstation, dass wir sehr bewusst machen, wir können da was machen, wir können da was beitragen, aber die lokale Bevölkerung, die sieht fast den Wert nicht von dieser Gegend. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, denen zu zeigen, was sie verlieren oder was sie eigentlich vor der Haustüre haben.
Genau, und wir sprechen immer davon, was wir verlieren, aber wie finden wir dann überhaupt raus, was wir verlieren, respektive wie wird diese Biodiversität denn eigentlich quantifiziert oder qualifiziert oder gemessen? Kannst du dazu was sagen, wie ihr das macht?
Also wir haben angefangen und haben uns wirklich auf die Erdmännchen fokussiert, haben aber das Glück gehabt, ich glaube auch also von meinem Doktorvater, der das alles gegründet hat, die Vision, man möchte ein bisschen mehr verstehen. Wenn du eine Art verstehen möchtest, musst du auch die anderen Arten verstehen, also die Interaktionen mit anderen Arten in einem System. Und wir haben von dem her jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr andere Forscher mit eingebracht, möchten eigentlich ausdehnen auf die Insekten, dass die Leute wirklich Forschung machen. Was läuft im Boden ab, was läuft bei den Insektivoren ab, was läuft bei den Prädatoren ab, die wiederum diese Erdmännchen fressen, und wie entwickelt sich das? Und wir haben jetzt auch das Glück gehabt, dass wir zusätzlich Land kaufen konnten, aber Land, das wirtschaftlich genutzt wird, und ein Teil von diesem Land haben wir jetzt so quasi abgezäunt, damit das wirklich regenerieren kann. Und das gibt die Chance jetzt zu sehen, unterschiedliche Nutzungsstile, wie beeinflusst das wirklich die Biodiversität.
Wie macht ihr das ganz konkret?
Also einerseits haben wir jetzt mehr als 150 Kamerataps, also jeden Kilometer. Also das Gebiet, das wir jetzt haben, ist 72 Quadratkilometer, also 7 auf 10 Kilometer Größe. Und wir haben jetzt jeden Kilometer eine oder zwei Kamerataps ausgestellt, beobachten da kontinuierlich, wer läuft vorbei, wer bewegt sich da, und machen gleichzeitig Bodenproben. Also das sind andere Forschungsteams als ich selber, aber das hat jetzt vor anderthalb Jahren angefangen. Und da ist wirklich die Hoffnung zu sehen, mit der Benutzung, mit der unterschiedlichen Benutzung, können wir da Unterschiede sehen, wie wirkt sich das aus über mehrere Jahre hinweg.
Mhm. Wie sieht das in der Schweiz aus, Bernhard? Eben, das Ökosystem oder die Ökosysteme, Artenvielfalt ist wesentlich größer in der Schweiz, das System ist komplexer. Wie kommt man da überhaupt auf Befunde, dass es jetzt irgendwie einen Rückgang eben der Artenvielfalt gibt?
Also zunächst, und das hängt vielleicht gerade dazu, damit zusammen, wie man das misst, würde ich sagen, Südafrika hat natürlich viel größere Biodiversität als die Schweiz, aber sie ist halt vielleicht nicht gerade in der Kalahari. Ja. Aber wenn man dann dort entscheiden muss, soll man die Cape Flora, oder die besonders vielfältig weltweit ist, schützen oder die Kalahari, dann begreife ich schon, dann geht man eher auf die Cape Flora. Mhm. Aber wenn man das mit der Schweiz vergleicht, ist wahrscheinlich die Kalahari gar nicht so viel weniger divers. Also.
Okay.
Aber in der Schweiz haben wir schon recht gute Daten, obwohl man in den letzten Berichten, es gab einen so vielleicht 2009 vom BAFU und einen jetzt neuerdings, nochmals etwa 10% mehr Arten auflisten konnte. Also das kommt man schon noch, man findet schon immer noch mehr, wenn man gut hinschaut. In der Schweiz haben wir eines der besten Monitoring-Systeme, indem man auf einem Koordinatennetz einfach in regelmäßigen Abständen Quadratkilometer große Flächen hat. Dort werden Vögel und Pflanzen, Schmetterlinge gemessen und am gleichen Ort auch kleinere Flächen, wo zum Beispiel Schnecken gesammelt werden oder Bodenproben gemacht werden. Und dadurch, dass das einfach ein regelmäßiges Netz ist und nicht einfach nur die seltenen Arten angeschaut werden, sondern ganz systematisch über die ganze Schweiz verteilt, kann man jetzt, das sind jetzt 2 oder 3 Mal 5 Jahre gewesen, ein bisschen absehen, was sich in welcher Richtung verändert. Das Problem ist eben, in vielen Fällen hat man erst eine rote Liste zum Beispiel und erst wenn man eine zweite hat und die Veränderung sieht, erst dann kann man sagen, oder etwas ist gefährdet, weil es abnimmt, oder ist vielleicht nicht gefährdet, weil es konstant bleibt oder zunimmt. Also in der Schweiz haben wir ein gutes Monitoring, aber
Ziel... Wer macht dieses Monitoring?
War
ihr da auch beteiligt?
Wir haben die beraten in diesem Design, eben dass sie das so auslegen. Das ist Hintermann und Weber. Ich weiß nicht, ob die immer noch so heißen, aber das ist ein Ökobüro. Und die teilen aber die Daten auch mit den Wissenschaften, das ist eigentlich sehr gut. Aber ich möchte noch hinzufügen, gerade weil unser Rektor das als Thema hat, man sollte eben versuchen, in Zukunft flächendeckend die Diversität zu messen und das könnte man nur mit Fernerkundung. Allerdings kann man dann mit der Fernerkundung vielleicht nicht die einzelnen Arten messen, aber immerhin, man sieht, wo gibt es einen diversen Wald, wo gibt es einen langweiligen Wald. Und
ja.
Okay.
Noch eine Frage, aus wessen Perspektive beurteilen wir denn eigentlich Biodiversität? Ist das die Sicht von uns Menschen, wie was uns für uns günstig ist in Sachen Biodiversität? Soll man das beurteilen aus Sicht der einzelnen Arten oder aus Sicht von Ökosystemen? Welche Ansätze gibt es da und wovon sprechen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Abstimmung darüber sprechen?
Also eigentlich alles. Ja, sollten wir in Betracht ziehen. Einerseits natürlich von unserer menschlichen Seite, aber insbesondere Ökosysteme und Arten. Also Arten alleine zu betrachten, ich glaube, das bringt sehr viel Wissen über die Art, aber schlussendlich müssen wir das innerhalb vom System verstehen können. Und ich glaube, das Aufzeigen, wo gibt es welche Arten, ist ein wichtiger Aspekt, aber wir müssen halt auch die Prozesse, die da zwischen diesen Arten sind, verstehen und da müssen wir sicher noch sehr viel Forschung investieren. Und das kostet Zeit, das kostet auch Geld, aber ich glaube, wiederholte Bestandesaufnahmen, was Bernhard gerade besprochen hat, das sind sehr wichtige Aspekte und das sind ja auch, warum Langzeitforschung sehr, sehr wichtig ist, weil man da gezielt systematisch wieder anschaut, was da abläuft und eben auch diese Prozesse zu verstehen versucht.
Jetzt irgendwie, wenn man sich wenn man in die Erdgeschichte zurückschaut, da hat es ja, gerade wenn es um die Abnahme von Artenvielfalt geht, dramatische Ereignisse gegeben, mindestens 2 große Massensterben, wo bis zur Hälfte aller Lebewesen, Lebensformen quasi ihr Ende fanden. Ja, inwiefern ist ein Artensterben auch ein natürlicher Prozess in einem gewissen Sinn? Und was ist diesmal anders, wo es auch sehr viel um man-made, also von uns verursachten Veränderungen geht?
Ja, also ich glaube, man geht davon aus, dass die bisherigen Massenaussterbeereignisse, also 5 große und mehrere kleinere, eigentlich immer auf äußere Einflüsse zurückzuführen waren oder auf abiotische. Und dieses jetzige 6. große Massenaussterben, das ist erstmals biologisch bedingt durch eine Art, die selbst auf der Welt vorkommt, nämlich uns, oder? Mhm. Und das ist absolut eindeutig, dass das die Größenordnung eines Massenaussterbeereignisses hat, was wir jetzt erleben. Weil auch einige der historischen Massenaussterbeereignisse über sehr lange Zeiten liefen. Oder? Das waren vielleicht Hunderttausende oder mehr Jahre. Und nachher, wenn dann die Vielfalt auf die Hälfte zurückfiel, dann hat es natürlich wieder mehr freien Raum gegeben für neue Entwicklungen. Dann dauerte es vielleicht 15 Millionen Jahre und dann war man wieder bei der ursprünglichen Anzahl. Also wenn wir jetzt eben das Massenaussterbeereignis da herbeiführen, dann ist vielleicht dann in 20 Millionen Jahren, gibt es schon wieder einige neue Arten, aber nicht mehr in der Zeit, in der Menschen auf dieser Erde leben.
Okay.
Jetzt möchten wir mal noch auf eine konkrete Ebene kommen. Was bedeutet denn der Verlust von Biodiversität ganz konkret, beispielsweise bei dir, Mörta, für die Erdmännchen?
Also einerseits eben die Lebensgrundlage für die Erdmännchen sind unterschiedliche Tiere einerseits, die sie fressen. Ja, sie brauchen da eine gewisse Vielfalt, um ihre Nahrungsbedürfnisse abzudecken. Von dem her, wenn jetzt gewisse Insekten nicht mehr vorhanden sind, weil halt die Vegetation fehlt oder weil wir immer weniger Regen haben, dann könnten da die Erdmännchen gar nicht mehr überleben. Ja, die hätten diese Nahrungsgrundlage nicht mehr. Neben den Erdmännchen gibt es noch andere Insektivoren, die dieses Gebiet brauchen. Und da gibt es natürlich einen gewissen Wettbewerb zwischen diesen Arten, wer da eher unterwegs sein kann. Wir haben andere Mangustenarten. Erdmännchen sind nur am Tag unterwegs. Die können in der Nacht nicht unterwegs sein, weil ihre Fähigkeiten, die Prädatoren wahrzunehmen, einfach nicht da sind gegenüber anderen Mangusten, die auch in der Nacht unterwegs sein können. Und wir hatten in den letzten 2 Jahren ein bisschen die Theorie aufgebaut, die anderen Mangustenarten, die überleben höchstwahrscheinlich eher, wenn es zu heiß wird untertags, wenn die Erdmännchen auch nicht mehr auf Nahrungssuche gehen können. Es ist zwischen 10 Uhr und 6 Uhr abends, also eine lange Zeit, wo sie nicht auf Nahrungssuche gehen können, kurze Zeit, wo sie noch Tageslicht haben für Nahrungssuche, während die anderen Mangusten anscheinend die Nacht nutzen können. Haben jetzt aber festgestellt, dass die Prädationsrate bei diesen anderen Mangustenarten auch ziemlich hoch ist.
Was ist das, eine Prädationsrate?
Mortalitätsrate, also wie oft sie geräubert werden. Ja. Mhm. Und von dem her ist das nicht ganz so einfach, dass man sagen kann, die eine Art hat Vorteil gegenüber der anderen Art.
Hast du konkrete Anpassungen beobachtet, wo du sagst, ja, das sind wahrscheinlich Einflüsse oder das sind Veränderungen, die ich beobachte?
Also bei den Erdmännchen haben wir schon Hinweise darauf, dass während den heißen Trockenzeiten die weniger Nahrung aufnehmen können oder die kleinen Jungtiere davon beeinflusst sind, dass die nicht mehr so viel Nahrung aufnehmen können und mit 3 Monaten schon einiges kleiner sind. Wenn wir die Daten vergleichen von 2015 bis 2020 zu den Daten von 1995, ja, da haben wir bereits eine Abnahme in der Körpergröße. Ob das jetzt auch einen Einfluss dann hat auf ihr Erwachsenes, Größe, das haben wir bis jetzt noch nicht aufzeigen können und das ist einfach ein bisschen der Grund, dass wir hier halt immer wieder abwechselnd einmal Jahre haben, wo wir viel Regen haben, wo die sich je nachdem wieder erholen können. Aber der Trend, wenn wir da jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre mehr Daten haben, wird dann zeigen, ob die sich da bereits so quasi negativ anpassen. Hat man in früheren Zeiten ja auch gesehen, wenn es sehr heiß wurde, dass Säugetiere so quasi kleiner geworden sind.
Gibt es auch Anpassungen im Verhalten?
Ja, natürlich. Eben, Sie können nur noch gewisse Stunden auf Nahrungssuche gehen. Und wenn dann noch die Nahrung knapp wird, dann können Sie quasi das nicht mehr aufrechterhalten. Wir haben im Jahr 2012, 2013 eine Trockenzeit gehabt, wo die Hälfte von der Population ausgestorben ist. Und als erstes können sie nicht mehr Junge produzieren oder die Jungen sterben, weil sie die nicht mehr füttern können. Und schlussendlich kommen dann auch die erwachsenen Tiere, die sich nicht mehr ernähren können.
Und sie haben sich aber wieder erholt?
Die Population hat sich noch nicht erholt. Es hat auch eine starke Veränderung gegeben in der Gruppengröße. Wir hatten bis 2012 Gruppen bis 49 Tiere, also sehr viele Gruppen mit 30 Tieren oder 35. Jetzt haben wir nur noch Maximum 22 Tiere in der Gruppe. Mhm. Und das sind wirklich Sachen, wo wir probieren zu verstehen, was ist die Populationsdynamik hier. Mhm.
Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Wo bekommen wir konkret, Werner, die Verluste von Biodiversität zu spüren über?
Ja, also einerseits eben das, was ich schon beschrieben habe, dass diese Habitate verschwinden. Bei bestimmten Arten haben wir früher einige große Tierarten aussterben sehen. Die sind jetzt zum Glück teilweise wieder eingeführt worden.
Zum Beispiel?
Ja, also sagen wir Storch, Wolf, Fisch oder Biber, Bartgeier und so weiter, oder? Wobei dieses Einführen dann auch nicht ganz so einfach ist. Also beim Bartgeier, da mussten wir dann die Genetik untersuchen, zuerst in den Museen und dann in den wieder eingeführten Vögeln, oder? Weil man hat dann festgestellt, wenn die zu nah verwandt sind, dann gibt es eine sogenannte Inzuchtdepression. Wenn sie nicht nah genug sind, gibt es eine Auszuchtdepression. Also es ist sehr schwierig. Also ist nicht so, besser sterben die zuerst mal gar nicht aus, weil viele kann man nicht mehr zurückbringen. Aber wenn wir jetzt so gegenwärtig auf zwei große Probleme, jetzt einfach als Beispiel schauen, ja. Bei der Buche, dort haben wir das Problem, dass mit der zunehmenden Temperatur und Trockenheit die Gefahr besteht, dass sie weitgehend verschwinden wird, weil sie ausstirbt. Gut, man kann dann versuchen, wenn es noch genug genetische Variation gibt, aus dem Süden vielleicht etwas resistentere Genotypen zu holen. Aber das ist ein großes Problem. Das muss ich mal vorstellen, wenn die Buche weg ist in der Schweiz, was das bedeutet. Ein anderes Beispiel.
Was bedeutet es denn?
Ja, das ist sehr schwierig vorauszusagen. Wir machen zwar Versuche, in denen wir eine Art wegnehmen und dann durch die übrigbleibenden ersetzen. Und dann stellen wir fest, dass mit jeder Art, die wir wegnehmen, die Leistungsfähigkeit des Ökosystems etwas abnimmt. Und je weniger noch da sind, desto rascher nimmt es ab. Also das müsste ich jetzt in einem separaten Vortrag mit Folien zeigen, damit ein Beispiel dafür.
Das wäre dann nicht spezifisch die Buche, sondern einfach die Buche qua Diversität. Ja, also
wir haben zum Beispiel für die Wiesen in der Schweiz ausgerechnet, die durchschnittliche Art, die ausstirbt, die hat marginale Kosten von für ganz Deutschland hochgerechnet 500 Millionen Euro pro Jahr. Mhm. Wenn aber der Rotklee ausstirbt, dann sind es etwa 10-mal mehr. Aber wir können eben nicht steuern, welche Arten verschwinden. Also bei der Buche wäre der Schaden sicher größer. Jetzt das andere Beispiel, dort hat ein Kollege von uns das berechnet, die Esche, die stirbt jetzt nicht wegen dem Klimawandel aus, sondern wegen den biologischen Invasionen, oder? Weil wir Schädlinge von einem Kontinent zum anderen bringen, also Pilzkrankheiten Insekten. Wenn die Esche ausstirbt, hat der zum Beispiel für Großbritannien berechnet, dann ist es etwa 100 Millionen Euro, oder? Was geht jetzt noch, oder? Weil normalerweise, wenn wir diese Dinge berechnen, ökonomisch hochrechnen, dann sind die Werte viel höher, weil es eben große Flächen sind, oder?
Ja, also sind große Geldbeträge damit verbunden. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wo sind denn wenn es um problematische Entwicklungen geht, jetzt auch Biodiversitätsverlust? Ich habe in der Zeit, war es, glaube ich, gelesen, Martha, 2015 Prognose, vielleicht gibt es keine Erdmännchen mehr in der Kalahari. Was wäre dann, außer dass du dann nichts mehr zu beforschen hättest, was wir nicht hoffen, wir hoffen es sowieso nicht, aber was wären die Konsequenzen jetzt auch, eben weil es ja nicht nur um die Arten geht, wie du schon vorher gesagt hast, sondern auch immer um Ökosystemleistungen, die dann Arten auch übernehmen. Was würde das bedeuten,
also,
dieses Szenario?
Dieses Szenario war berechnet für 2050, nicht 2015.
50 habe ich 15 gesagt. Ja. Ja.
Und ich 50. Bin dann bereits in Pensionierung, aber trotzdem. Also wenn die Erdmännchen jetzt da wirklich wegfallen oder noch andere Insektivoren, dann könnte es durchaus sein, dass gewisse Insekten da übernehmen würden. Wir haben sehr viele Termiten. Termiten fressen sehr viel vom Gras. Das hat direkte Einflüsse wiederum auf die Herbivoren, die da je nachdem nicht mehr sehr lange überleben könnten, weil da eine Konkurrenz wäre. Andererseits, die Erdmännchen sind Beute, eben wie ich gesagt habe, wie für Greifvögel, für mittelgroße terrestrische Prädatoren. Und wenn diese Prädatoren nicht mehr dort wären, also ein Schakal, der sehr viel Mäuse frisst, dann würden wieder Nagetiere übernehmen und von dem her das Ökosystem völlig auf den Kopf stellen. Also da gibt es schon, diese Tiere haben eine wichtige Rolle in diesem Ökosystem. Mhm. Und wenn wir schlussendlich immer weniger Vegetation haben, eben, dann haben wir da relativ schnell die Wüste. Und Bernhard Schmid hat das richtig gesagt, also Südafrika an und für sich hat eine riesengroße Artenvielfalt, aber in der Kalahari sind wir da einfach da sehr nahe, dass da wenige Arten aussterben müssen und dann verändert sich das Ökosystem. Und wir sehen das auch in anderen Beispielen, also in der anderen Welt oder in anderen Teilen der Welt. Und ich glaube, ein schönes Beispiel, das ist wirklich der Wolf im Yellowstone, wo man den ausgerottet hat um 1926 oder so, wo das letzte Tier geschossen wurde. Und der ganze Lebensraum hat sich sehr stark verändert. Hirsche haben da wirklich Überhand genommen. Die ganze Vegetation hat sich verändert. Und den Leuten ist bewusst geworden, dass da eigentlich eine ganze Landschaft zerstört wird. Also insbesondere Sträucher und Bäume konnten sich da nicht mehr entwickeln, weil die Hirsche sich da sehr stark vermehrt haben. Kojoten haben sich sehr stark vermehrt. Füchse kamen kaum vor, keine Biber mehr. Und man hat da diskutiert bis in das Jahr 1995, wo man sich einig wurde, den Wolf wieder da reinzubringen. Und mit der Einführung von drei Wolfsrudeln hat sich das relativ schnell verändert. Die Wolfsrudel wurden stabil auf etwa 9 oder 10 Wolfsrudel. Die Anzahl Jungen ist ziemlich stabil jetzt in diesem Jahr. Die Hirsche haben sehr stark abgenommen, weil die von den Wölfen gefressen wurde. Kojoten haben abgenommen, weil sie Konkurrenz haben. Dafür hat sich die Vegetation wieder entwickelt. Füchse kamen zurück, Biber kamen zurück. Das ganze Ökosystem hat sich wieder in eine Balance, ein Gleichgewicht gezeigt, das schöner anzusehen ist, dass nur offene Gebiete, wo fast keine Vegetation mehr vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein sehr eindrückliches Bild, was eine Art ausmachen kann.
Verstehe ich dich richtig, dass das alles nicht unbedingt so abzuschätzen war, dass man da nicht so ganz sich im Klaren darüber war, was dann die Wiederansiedlung der Wolfsrudel bewirken wird?
Also das war eine völlige Überraschung, dass das so wahnsinnigen Einfluss hat auf das ganze Ökosystem. Also die Leute, die da wirklich für den Wolf sich eingesetzt haben, die haben das auch nicht so abschätzen können. Das sind einfach wirklich Dinge, die sehr schwer vorauszusagen sind, was da wirklich dann wichtig ist und wie was zusammenspielt.
Also eine positive Wolfsgeschichte. In der Schweiz tut man sich mit dem Wolf ein wenig schwerer.
Ja.
Können wir etwas lernen, punkto diesem Thema aus dem Yellowstone Park?
Also ich glaube, wir können auf jeden Fall etwas lernen. Wir haben übrigens ähnliche Probleme in der Kalahari mit unseren Nachbarn, Farmern, die auch nicht wollen, dass Schakale in der Gegend sind, wegen den Schafen. Ich glaube, man muss immer beide Seiten betrachten, ja. Der Yellowstone, also ich finde vor allem eindrücklich, das war innerhalb von wenigen Jahren. Eigentlich innerhalb von 5 Jahren war das die Anzahl Wolfsrudel bereits gesättigt und das ist stabil seit etwa 2000, 2002. Ich glaube, Einzelbeispiele sollten nicht immer sofort als allgemein genommen werden, auch wenn es manchmal brutal ist. Aber ich glaube, wir müssen einfach mehr verstehen, was die Prozesse sind. Und man muss schlussendlich dann abschätzen, eben, was kann man machen, wo kann man den Wolf leben lassen. Aber ich glaube, falsch ist, einfach einzugreifen und keine Ahnung zu haben. Einfach abschießen und keine Ahnung zu haben, was wir da machen.
Ja, wir möchten auch noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was denn die Biodiversität, welches so die größten Treiber sind bei dem Verlust von Biodiversität. Oder ja, vielleicht kannst du, Bernhard, das ein bisschen ausführen für die Schweiz. Mhm. Wahrscheinlich unterscheiden sich ja da auch die Aspekte.
Ja, also eben früher war es zum Teil tatsächlich direkte Bejagung oder Nutzung. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute ist es eben die Landnutzung. Auch weltweit ist das das größte Problem. Und in Zukunft wird es der Klimawandel zusätzlich sein. Aber bei uns ist ganz klar die Landnutzung. Ich habe erwähnt, die Feuchtgebiete sind irgendwie auf 10% zurückgegangen, Trockenwiesen auf 1%. Und all diese Veränderungen, die machen natürlich sehr viel aus. Also das, normalerweise sagen wir, Landnutzung kommt zuerst, dann Klimawandel und dann als drittes diese biologischen Invasionen, eben was ich erwähnt habe mit diesen Schädlingen der Esche, die dann vielleicht dazu führen, dass die Esche aussterben wird, oder viele andere invasive Arten, wie zum Beispiel diese Quackermuschel im Bodensee, wo es praktisch sonst jetzt nichts mehr gibt. Oder? Mhm. Also das sind die drei Hauptfaktoren.
Wie kommen diese invasiven Arten genau zu uns?
Ja, meistens durch Verunreinigungen. Oder früher fand man das noch interessant, dass man häufig entlang den Bahnhöfen ganz tolle Adventivpflanzen fand. Es ist auch so, dass von 100 Pflanzen, die eingeführt werden, nur eine invasiv wird. Aber das reicht dann eben doch. Also die kommen mit dem Handel und mit dem Austausch. Also seit der Neuzeit hat man dadurch eine riesige Durchmischung. Und das führt zwar dazu, dass man vielleicht an einem einzelnen Ort, in einem einzelnen System recht viele Arten hat, aber es sind überall die gleichen. Und wir wollen eben nicht nur überall ganz viele gleiche Arten, sondern wir wollen vielleicht in der Kalahari und im Hochmoor ganz bestimmte, aber nicht sehr viele. Und an einem anderen Ort auch nicht so viele, aber ganz andere. Das ist für uns ebenso wertvoll. Das nennen wir dann die sogenannte Beta-Diversität, also Diversität zwischen den Orten. Also wenn man es mit Städten vergleicht, oder in jeder Stadt hat es eine Riesendiversität von Leuten aus allen möglichen Gebieten, aber es ist in jeder Stadt das Gleiche. Während man, wenn man irgend in ein Tal geht, dann findet man dort vielleicht wirklich noch lokal eine Kultur, die in einem anderen Tal ganz anders aussieht. Also diese Homogenisierung ist ein großes Problem, das mit dieser Durchmischung, mit diesen Invasionen stattfindet.
Ich glaube, der Klimawandel, der spielt ja insbesondere auch in der Kalahari eine sehr große Rolle. Du hast im Vorgespräch gesagt, es ist nicht nur die Temperatur, die da irgendwie ein Problem darstellt, sondern auch der Regen oder die Niederschläge. Kannst du das ein bisschen ausführen, inwiefern das irgendwie zusammenspielt?
Also das ist jetzt basierend auf Daten an den Erdmännchen, aber auch an Vögeln, die im gleichen Gebiet wohnen, wo wir Untersuchungen gemacht haben oder andere Forschungsgruppen Untersuchungen gemacht haben. Und bei den Vögeln, das sogenannte Hot Bird Projekt, also das deutet auf Temperatur, hat einen wahnsinnigen Einfluss. Wir haben jetzt aber gerade ein Manuskript in Vorbereitung, das eigentlich aufzeigt, bei den Erdmännchen zurzeit mit dem Anstieg von 1,5 Grad Celsius über die letzten 20 Jahre ist immer noch der Regen, der wirklich hauptverantwortlich ist, ob Erdmännchen sich gut reproduzieren oder nicht gut. Das kann aber durchaus ändern, wenn der Anstieg immer noch höher wird in der Temperatur, weil eben, wie gesagt, der Sand, der wird 60, 65 Grad um 10 Uhr morgens. Wenn der früher noch wärmer wird, dann haben die Erdmännchen praktisch keine Chance mehr, genügend Nahrung da rauszuholen. Mhm. Aber zurzeit ist wirklich Dürre, Jahre, wo wir sehr wenig Regen haben, und das kommt immer wieder vor, also über die Langzeitdaten von diesen 25, 30 Jahren, wo es halt einen riesengroßen Einbruch gibt, aber insbesondere dieser Einbruch 2012, 2013, der war schon sehr bestimmend für die ganze Population. Also von dem her, ja, ich glaube, die Erwärmung ist sehr, sehr wichtig, aber
was
das müssen
war,
wir noch ein bisschen anschauen.
Was
waren zwei Jahre Dürrezeit, die dann wirklich die Population sehr stark verändert haben. Und da kommt dann auch die genetische Vielfalt. Ja? Also es kann auch sein, dass da wirklich die viel kleiner geworden ist und wir von dem her eigentlich nicht mehr diese Erholung von der Population gefunden haben.
Mhm. würdest du sagen, wie auch Kipppunkte, ein Wert, der, wenn er überschritten wird, irreversible Veränderungen hervorruft?
Also insbesondere von den Vögeln würde ich sagen, das deutet schon darauf hin, dass wenn das noch heißer wird, die Vögel eigentlich genauso nicht mehr aktiv sein können, die können keine kleinen Nestlinge mehr aufziehen. Von dem her glaube ich schon, dass wir in der Halbwüste da nahe sind an einem Kipppunkt, dass da wenn es so weitergehen würde, dass einfach für diese Arten, die jetzt vorhanden sind, nicht mehr möglich ist, sich anzupassen.
Hat man da Schätzungen, was es noch, wie weit es noch gehen kann?
Oder? Also eben die eine Schätzung für Erdmännchen ist 2050. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Aber ich glaube, jetzt in solchen Gebieten wie der Kalahari, da sind wir einfach schon am Limit. Mhm. Ja. Die Tiere sind schon so angepasst an dieses Wüstenleben, dass viele Arten, insbesondere Vertebraten, also Wirbeltiere, Vögel, Säugetiere, die können sich nicht mehr sehr stark verändern.
Anpassen.
Von dem her können da wahrscheinlich auch keine anderen Arten dann einwandern und so quasi diese bestehenden Arten ersetzen.
Mhm. Jetzt haben wir vor allem nicht nur Verlust von Biodiversität angeschaut. Kostbare Vielfalt ist ja das Thema auch quasi Affiche für diesen Talk im Turm heute. Schauen wir uns doch mal an, was denn Biodiversität leisten kann. Bernhard Schmid, du bist ja in deiner Forschung hast du dich sehr stark eben auch mit der Produktivität, also du hast zeigen können auch, dass Biodiversität eben auch äußerst produktiv ist, also an Produktivität von Biomasse. Es hat viele Vorteile. Kannst du da vielleicht dazu kurz sagen, was da die Hauptbefunde waren eben von dieser langen Forschung, die du zu diesem Thema betrieben hast?
Man muss ganz kurz ausholen, oder vor 30 Jahren hat man gedacht, es sei umgekehrt. Man hat gedacht, man kann entweder produzieren oder konservieren. Man hat gedacht, die besten Ökosysteme, produktivsten sind eine Art unter optimalen Bedingungen mit Düngerinput und so weiter. Und man hat einen Überlegungsfehler gemacht. Einerseits hat ein theoretischer Ökologe falsch gerechnet und andererseits war man sich nicht bewusst, dass selbst bei einem sehr guten Bestand von einer sehr produktiven Art immer noch Platz wäre für eine andere Art. Und es bedeutet, man hat das Prinzip der Arbeitsteilung nicht gesehen. Und genauso wie bei unseren Gesellschaften ist es auch bei Pflanzengesellschaften. Jede Mischung ermöglicht eine Spezialisierung der einzelnen Teile und dadurch eine Arbeitsteilung, die einfach produktiver ist. Es ist nicht möglich, dass eine Pflanze so super variabel ist, dass sie alles am besten kann. Dann wächst sie einfach nicht mehr gut. Und man hat jetzt, das ist wirklich neu, oder seit 30 Jahren. Viele Leute in der landwirtschaftlichen Beratung wissen das noch nicht. Und ich ärgere mich ständig darüber. Wir haben jetzt Meta-Analysen, wo wir Tausende von Studien zusammenfassen, wo man ganz klar sieht, wenn man zum Beispiel beim Weizen nicht nur einen Genotyp anpflanzt, wie man das lange gemacht hat, und die Müllereien wollten das so in der Schweiz, anstatt eine mehrere anpflanzt, dann ist es im Durchschnitt von 1400 Studien 4% produktiver. Beim Reis ist etwa 9% produktiver. Das sind jetzt einfach Mischungen von verschiedenen Sorten innerhalb des Feldes. Es gibt Fälle, wo es noch viel mehr produktiver wird. Wenn man jetzt aber beginnt, Weizen mit Linsen zusammenzutun, und da hat man auch große Metastudien gemacht, dann ist im Durchschnitt wird 23% weniger Platz gebraucht, um den gleichen Ertrag zu erreichen, wie wenn man die Monokulturen nebeneinander hätte. Auch das sind Dinge, die unsere landwirtschaftlichen Berater einfach nicht wissen und die glauben das Gegenteil. Oder der Röste und alle die jetzt gegen die Initiative sind, die glauben das Gegenteil. Die glauben, wenn wir weniger Diversität haben, können wir mehr produzieren. Und es ist einfach umgekehrt und das wissen wir allerdings eben erst seit 30 Jahren. Und wir haben 30 Jahre daran geforscht. Aber unsere, ich weiß nicht, in der Biologie, haben wir noch gehört, aha, ihr habt gedacht, ein diverses Ökosystem sei stabiler. Haha, stimmt überhaupt nicht. Robert May hat es ausgerechnet. Die sind weniger stabil, wenn sie viele Arten haben. Aber er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat geschaut, was die einzelnen Arten ausmacht. Die sind ein bisschen weniger stabil. Aber das gesamte System ist viel stabiler, weil durch die gegenläufigen Bewegungen der einzelnen Arten entsteht eine Stabilisierung auf dem Systemniveau.
Das wäre auf Pflanzenebene dann wieder diese Interaktion, die du vorhin auch mit den Tieren beschrieben hast eigentlich. Ja?
Also vielleicht kann ich noch sagen, jetzt auch in der Kalahari eben mit dieser unterschiedlichen Nutzung vom Land, Farmer, die sich dann nur auf Schafe konzentrieren oder nur auf Rinder. Wir haben praktisch alle 3 oder 5 Jahre Farmen, die verkauft werden müssen, weil eine trockene Zeit ist und sie sich verschätzt haben. Ja? Sie haben zu viele Tiere, das Land gibt es nicht mehr her und alle verkaufen gleichzeitig ihre Schafe. Und jetzt kommt wirklich immer mehr, und das probieren wir jetzt auch auf der Forschungsstation aufzuzeigen, Kombination von Wildtieren, Antilopen, die da eigentlich vorkommen, und einem gesunden Anzahl von Schafen oder Rinder, das wäre eigentlich eine optimale Mischung. Ja? Weil einerseits bringen Schafe und Rinder mehr Geld für den Farmer, aber eben wenn die Dürre reinkommt, dann sind diese Antilopen viel besser angepasst und sie können überleben. Während andere, wenn sie nur auf Schafe oder Rinder setzen, da haben sie einfach keine Chance mehr. Mhm. Ich glaube, das sind ein bisschen diese Interaktionen, die wir weltweit eigentlich sehen, die Leute verstehen müssen.
Aber mich erstaunt es schon, wenn du sagst, das sind jetzt 30 Jahre, das ist irgendwie noch nicht angekommen. Gibt es da nicht auch praktische Hürden, die vielleicht jetzt eben diese Mischkulturen verhindern im Moment noch? Eben wie ja, erntet man dann die verschiedenen Linsen?
Also es gibt viele praktische Probleme. Also einerseits meistens einfach im Kopf der Leute. Dann aber auch eben die Regulationen, zum Beispiel EU mit katastrophalen Reinheitsanforderungen an Sorten und so weiter, oder das, was die Diversität auch verunmöglicht. Dann hat man bis vor kurzem noch gedacht, es ist schwierig zu ernten. In der Zwischenzeit geht man drüber mit dem Mähdrescher und dann hat es eine Maschine, die sortiert die Linsen und den Weizen aus, kein Problem mehr. Aber bis vor kurzem war das noch ein sehr großes Problem und es ist sicher, muss da noch sehr viel erforscht werden, bis das noch professionell gemacht werden kann. Deshalb würde man heute wahrscheinlich in vielen Fällen sogar Direktzahlungen geben für diese Methoden, obwohl sie letztlich produktiver sind als die anderen. Das ist aber richtig, oder? Weil man muss das jetzt zuerst mal einführen.
Bist du guter Dinge, dass das klappen wird?
In 20 Jahren, ich garantiere allen hier, da wird man sehen, das ist alles nachher mit Diversität.
Okay.
Weil gespannt. Sonst haben wir keine Chance. Wir sehen es zum Beispiel bei der Züchtung. Oder man hat einen wahnsinnigen Steigerung gehabt beim Weizen zum Beispiel von vielleicht 3 Tonnen auf 9 Tonnen pro Hektar. Aber jetzt ist das Plateau erreicht. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt braucht es einen Diversitätsansatz. Jetzt kann man nicht mehr einfach die Superpflanze noch besser machen. Und das haben die Leute, begreifen das langsam. Und es findet jetzt gerade ein totaler Paradigmenwechsel statt.
Gibt also von dem Paradigmenwechsel habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt.
Ja,
aber
die Sachen,
nein, das ist schon gut.
Ja.
Aber was mich interessieren würde, ist, gibt es dann schon so Best-Practice-Beispiele? Gibt es Orte, wo das konkret schon vielleicht auch größer maßstäblich gemacht wird?
Also ich bin erstaunt, ich war am Samstag, da waren wir ein bisschen spazieren im Emmental, das sonst eher konservativ ist. Und da haben wir auch so eine Getreide-Leguminosen-Mischung gesehen. Also das findet bei uns schon auch statt. Und es hat auch mehrere europäische Forschungsprogramme gegeben, wo man mit den Bauern zusammen das ausprobiert hat und eben immer eigentlich positive Effekte gefunden hat. Und in Kanada wird zum Beispiel das großflächig ohne Subventionen gemacht, weil es einfach, also das sind natürlich die First Movers, oder, die das machen.
Aber die Landwirtschaft von morgen, sagst du, die sollte biodivers sein.
Ja, ja. Also man, auf allen Stufen, oder? Es geht auch um die genetische Diversität, weil jetzt haben wir das Problem, wenn wir Weizen und Linsen zusammentun, dann ist der Ertrag vielleicht nur 20% höher, weil diese Weizenrasse und die Linsensorte auf höchster Tag in Monokultur gezüchtet wurden.
dennoch sind sie in Mischung besser. Wenn man sie jetzt noch so züchtet, dass sie in Mischung besser sind, dann gibt es nochmals 20% zusätzlich.
Gut, da gibt es Potenzial, das in der Biodiversität steckt. Jetzt kommen wir vielleicht gegen Ende unseres Gesprächs hier auf dem Podium, ist es zwar nicht, aber hier vorne. Ja, es geht jetzt auch in dieser Initiative um die Frage fördern, schützen, Biodiversität. Wie sieht es denn jetzt aus, nochmal Bernhard, macht man genug heute schon und wie kann man Biodiversität weiter fördern? Was
ist also eben, ich habe ja immer ein bisschen das Problem, dass meine Kollegen, also aus Ökologie, Naturschutz, eher strategisch pessimistisch vorgehen oder und sagen, es ist ganz schlimm, es wird nur noch schlimmer, alle unsere Maßnahmen bringen doch nichts. Das finde ich ganz falsch. Also ich denke, man muss ganz klar sagen, diese Initiative, das Ziel der Initiative ist das, was wir machen, verfassungsmäßig abzusichern. Weil jetzt ist es nur im Gesetz. Und jetzt kann also der Rösti kommen und sagen, jetzt machen wir in der Kleine doch noch einen Stausee. Oder wir regulieren den Bodensee, dann stirbt das Bodensee, vergisst man nicht aus. Gut, auch nicht so schlimm, aber weil es nicht so wichtig ist vielleicht. Aber dennoch, oder es geht darum, das, was wir haben, verfassungsmäßig abzusichern. Dass man eben gerade nicht mehr einfach doch noch mal, weil vielleicht Energie wichtiger wäre, was abändern kann. Aber es steht in dieser Initiative nichts von Flächen, dass man zum Beispiel jetzt plötzlich der Landwirtschaft überall, jeden Ort 30% entziehen müsste, was im Video des Bauernverbands steht. Das ist eine absolute Frechheit, was die dort schreiben. Oder? Es steht überhaupt nichts solches dort.
Also, gut, jetzt, das ist die Pro-Seite. Wir machen ja da keine Abstimmungsveranstaltung. Was hat die Gegenseite? Hat die auch Punkte, positive?
Es ist sehr interessant, wie ich überhaupt in die Sache reingekommen bin, ist, es gab dieses Interview von Marcel Züger in der NZZ. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hänge jetzt das nicht an die große Glocke, ich schreibe meine E-Mail. Und da habe ich ihm geschrieben, es ist ja gut, du hast ja genau die gleichen, oder sie, ich bin noch sie mit ihm, er hatte genau die gleichen Fakten wie die anderen auch. Und in dem Bericht, den er für den Bauernverband erstellt hat, sind auch die gleichen Fakten, wie die Befürworter der Initiative haben. Er kommt einfach zum ganz anderen Schluss.
Zu welchem Schluss kommt er?
Nämlich, dass man eigentlich ja sowieso schon genug macht und man sollte sich diese Flexibilität nicht verschenken. Vielleicht muss man halt doch dann mal noch irgendwo was machen für die Energie und so. Aber eben die Logik, wie er dazu kommt, die kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb kann ich nicht für die Befürworter reden, oder?
Okay. Jetzt, wenn es eben das Thema Biodiversität fördern, schützen geht. Martha, was kann die Wissenschaft dazu beitragen?
Also einerseits eben das Verständnis von diesen Ökosystemen, was die Wichtigkeit wirklich ist für die Leute, die lokal dort leben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also das sehe ich insbesondere bei uns. Primarschüler, die haben keine Ahnung, was sie vor der Tür haben. Vielleicht genauso wie unsere Kinder zum Teil in Städten nicht wissen, woher die Kuhmilch kommt. Ja, also ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, den Leuten aufzuzeigen. Aber wir haben jetzt insbesondere auch mit unseren Studierenden, wenn wir die zu unserer Forschungsstation nehmen, aber denen auch die Nationalparks zeigen, wo wir halt nicht nur Erdmännchen haben, sondern auch die Wildtiere, die sonst geschossen worden sind, wirklich aufzuzeigen, so hat das ausgesehen. Ja, das sind ein paar wenige Gebiete, die das wirklich noch aufzeigen. Und sonst hätten wir keine Ahnung, wie die Welt eigentlich aussehen würde, wenn der Mensch da nicht eingreifen würde. Und ich glaube, das sind einfach enorm wichtige Aspekte, die wir nicht nur hier in der Schweiz den Menschen offensichtlich machen müssen, aber auf der ganzen Welt. Also, und ich hoffe eigentlich schon mit unserem Forschungsprojekt, dass wir das in der Kalahari oder in Südafrika mit den Universitäten zusammen machen können, aber eben auch, ich glaube, in der Schweiz. Wir müssen, glaube ich, möglichst viele Gebiete schützen, aber wir müssen auch diesen Kompromiss machen. Und ich glaube, wir haben die Chance, wirklich mit Biodiversität da genügend Produktivität leisten zu können.
Also aber, wie ich dich verstanden habe, siehst du in der Aufklärung oder in der Wissensvermittlung einen wichtigen Punkt. Gibt es dann andere Hebel, wo man wirklich große Hebel bewegen kann, wo man sagen kann, das lohnt sich hier anzusetzen, während vielleicht andere ein bisschen kleiner, ich weiß zum Beispiel die Abstimmung jetzt, ist das ein richtiger Ansatzpunkt? Sind wir hier mit auf einer guten Schiene? Oder gibt es andere Hebel, die vielleicht viel mehr bewirken würden?
Ja, also ich bin natürlich super stolz, dass das Thema Biodiversität jetzt als Schlagwort für eine Abstimmung gebraucht wird. Als wir vor 30 Jahren begonnen hatten, haben uns alle ausgelacht. Noch vor 10 Jahren haben sie uns ausgelacht, Biodiversität, niemand weiß, was das ist. Und zum Glück haben 30 Jahre Forschung nicht nur bei uns in Zürich, sondern weltweit dazu geführt, dass das jetzt wirklich ein Thema ist. Das ist schon ein Riesenerfolg. Aber natürlich, es wäre schon super, wenn das auch noch angenommen würde. Und dass man jetzt darüber spricht, ist sicher auch sehr gut. Ich bin überzeugt, dass auch danach weiter darüber gesprochen werden wird. Also ich finde,
aber sind politische Maßnahmen jetzt beispielsweise, ist das eine
ja, sinnvolle? Also ich meine, was ja in der Botschaft zur Initiative vergessen ging, dass die größten Ausgaben die Direktzahlungen für die Bauern sind, oder? Und wenn man die Initiative ablehnt, sollte man den Bauern die Direktzahlungen wegnehmen, weil man sagen müsste, ja, ihr habt sie ja nicht gewollt. Ihr wollt ja keine Biodiversität schützen. Und das viel mehr als die 200 Millionen, die jetzt aufgeführt sind, die auf 4 Millionen steigen könnten. Ja, nun, jetzt gehen halt vielleicht 1 Milliarde auf 1,2 Milliarden. Und die Schweizer wären bereit, wir haben 2000 Leute gefragt, 450 haben geantwortet, sie würden für die Biodiversität viel, viel, viel mehr bezahlen als 1 Milliarde pro Jahr. Und wir könnten jetzt Sie fragen, Sie wären wahrscheinlich auch bereit. Wir haben da so ein Ranking gemacht oder verschiedene Ausgaben des Staates verglichen. Und hat man gesehen, Biodiversität kommt auf dritter Stelle, vierter Stelle. Mhm. Nach der AHV, aber vor der Sicherheit, vor dem Internationalen und so weiter.
Und wie viel bringt es denn, wenn wir in der Schweiz eine Abstimmung machen und vielleicht auch ja, eine Initiative jetzt annehmen? Inwiefern ist das ein Tropfen auf den heißen Stein global gesehen oder wie wirksam ist das?
Ja, also es wäre natürlich für uns, wir wären dann die First Mover, oder wir könnten dann gegenüber anderen die Technologien entwickeln, die verkaufen, wäre super toll für unsere Wirtschaft, für die Bauern wäre es sowieso besser, weil sie nachhaltiger länger produzieren könnten. Es wäre höchstens vielleicht mal ein Stausee weniger auf der Graine und so, oder was wir eigentlich auch ganz toll fänden, wenn das nicht überbaut wird.
Gut, der 22. September wird zeigen, ob die Schweiz ein First Mover ist oder nicht. Biodiversität kann man ja auch ganz, also ebenso größer maßstäblich anschauen. Man kann es sich auch anschauen, ganz klein. Was machst du konkret, um Biodiversität zu fördern, Martha, zu schützen?
Also ich möchte vielleicht noch kurz Bernhard unterstützen, ja, dass wir wirklich in der Schweiz die Chance haben, da vorwärts zu machen, und in anderen Ländern haben die Leute das einfach nicht, weil sie die Ressourcen nicht haben. Ja, und ich glaube, da hätten wir wirklich eine wichtige Rolle, die wir da aufzeigen könnten. Ja. Was mache ich persönlich? Also ich bin sicher mal dankbar, dass ich die Chance hatte, so Ausbildung zu machen, wie ich das genossen habe, unterschiedliche Kontinente erleben darf, unterschiedliche Ökosysteme. Ich probiere eigentlich, obwohl ich unter guten Konditionen lebe, ein bisschen bewusst zu leben, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Also die Ressourcen dort zu brauchen, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn. Ich werde natürlich sehr oft gefragt, dass ich hier zweimal nach Südafrika fliege, ob das nicht ein Gegensatz ist. Aber ich glaube schon, dass wir da sehr wichtige Aufgaben machen, dass wir mit den Leuten vor Ort zusammenarbeiten, denen auch aufzeigen mit der Forschung, was das für einen Wert hat. Und ich war ja eigentlich nicht so interessiert in Biodiversität. Das ist nicht mein eigenes Forschungsthema, aber das zeigt einfach auch, wie man da in Gebiete reingezogen wird, wo man sich plötzlich bewusst wird, wie wichtig das dieser Wert ist.
Ja. Du fliegst ja auch nach China, wo du ein Projekt, auch ein Waldprojekt, glaube ich. Da hast du vorhin noch im Vorgespräch gesagt, das würde auch irgendwie 10-mal kompensiert werden durch die...
Nein, also, millionenfach, oder?
Millionenfach.
Nein, also ich fliege nicht extra viel, aber vieles machen wir auch per E-Mail und so. Ja. Oder China hat in den letzten 70 Jahren von einer Waldfläche von 8% auf 20% aufgeforstet. Das ist also weltweit bedeutsam, auch temperaturmäßig. Aber 86% dieser Flächen sind Monokulturen. Manchmal sogar ein Genotyp von Pappel oder einem Nadelbaum. Und ich habe mit den...
Also Masse, aber keine Mischung.
Genau, ich habe mit den Chinesen dann angefangen, einen Biodiversitätsversuch zu machen. Den konnten wir zum Glück hoch publizieren und jetzt kommt das langsam. Jetzt beginnen sie überall solche Versuche zu machen. Zum Teil beginnen sie schon, die Bäume auszuweisen und andere einzusetzen, um die Mischung zu erhöhen. Und vor einer Woche hat mir eine Gruppe aus China geschrieben, ob ich ihnen helfen würde, einen Artikel zu bearbeiten, der zeigt, dass die bisherigen eben Aufforstungen jetzt total scheitern. Jetzt brechen die alle zusammen, diese Monokulturen, weil Schädlinge aufkommen, weil es eben so Pest-Outbreaks gibt. Und ich denke, wenn ich jetzt dort helfen kann, dass die dann diverse Wälder machen, anstatt Monokulturen, dann gibt es, wir haben es mal berechnet, so pro Hektar 45.000 Franken für das CO2. Und dann kommt natürlich alles andere noch dazu. Ah, da kommen wir schon auf einige Billionen. Also.
Okay. Ja, Forscherinnen und Forscher haben es einfach. Die können forschen und tun dann etwas für die Biodiversität. Was können wir denn tun? Also können wir...
Ja, stimmen.
Ja, genau. Und den Balkon, die biodivers bepflanzen. Nein, im Ernst, können wir, was können wir beitragen als Einzelne?
Also eben, ich glaube, Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen, aber ich glaube wirklich, wir sollten möglichst viele Gebiete unter Schutz stellen, weil das schlussendlich wirklich die Biodiversität erhält, aber auch für alle Leute, die die nächsten Generationen wirklich aufzeigt, wie die Welt eigentlich aussehen würde, wenn wir die nicht, wenn wir nicht eingreifen. Ich glaube, wir haben andere Möglichkeiten, wo wir trotzdem überleben können. Wir müssen nicht immer vordrängen und eben den Wert von diesen Naturschutzgebieten in Frage stellen. Mhm.
Bernhard, was würdest du uns auf den Weg geben?
Ja, also ich denke, es ist gut, wenn wir alle ein bisschen aufmerksam sind und diese Biodiversität auch sehen, also dort ein Insekt und da eine Blume, dass wir vielleicht auch bei unserer Ernährung darauf achten, dass wir vielleicht die regionalen Produkte vermehrt verwenden, auch frische Produkte, nicht alles verarbeitet, einfach, dass man diesen Bezug zur Natur fördern würde, genau, gerade auch vielleicht bei den jüngeren Leuten. Also das, denke ich, ist etwas Wichtiges.
Also, dass wir den Bezug zur Natur nicht verlieren, dafür sorgst du ja auch mit deinem Oberteil
da
heute Abend.
Ja.
Genau. Damit haben wir eigentlich den Teil jetzt, das Gespräch zu viert hier, für den Moment beendet und würden das Gespräch öffnen und für Fragen ihrerseits bereitstehen. Also die beiden.
Ja, es gibt auch ein Mikrofon.
Es gibt ein Mikrofon,
das
genau.
Kommt jetzt hier gleich. Ja.
Mein Name ist Rosmarie Pazeller. Ich habe je eine Frage an Sie beide Referenten. Einerseits hochinteressant, das mit dem Weizen und mit den Linsen. Wissen denn unsere Bauern, dass mit den Linsen zugleich Stickstoffe in den Boden gelangen, was ja super wertvoll wäre für den Weizen?
Ja, das wissen Sie schon.
Sie wissen es?
Ja, genau.
Und Sie wissen auch, dass es Dreschmaschinen gibt, die das alles
schön... Das nicht.
Was?
Ich glaube es aber. Weil die noch entwickelt werden. Also die gibt es schon, aber die sind noch nicht perfekt.
Aha. Man muss man da vorwärts
machen. Ja.
Ich lebte lange in Mexiko und dort pflanzt man generell Mais zusammen mit Bohnen. Mhm. Die Bohnen können sich halten am Mais und die bringen den Stickstoff in den Boden. Ist genial. Ist eine Dauerfruchtbarkeit dort. Und eine Frage an Sie. Es gab doch dann den Darwin, der hat doch auf den Galapagos-Inseln irgendwelche Vögel, waren es Sperlinge,
Finken
gefunden, die hatten so kurze Flügel, dass sie nicht mehr fliegen konnten. damit, weil sie nicht mehr mussten.
Ja.
Sie hatten auch keinen Feind. So. Bei den Erdmännchen könnte es sein, dass die, wenn sie tagsüber nicht mehr Futter suchen können, es ist, glaube ich, ein Augenproblem, dass sie nachts nicht sehen können, dass sich das genetisch sukzessive vielleicht so entwickeln könnte, dass sie nachts sich ernähren können. Gibt es diese Chance?
Die Frage ist eben, wie schnell, dass sie sich da anpassen müssen und können sie sich so schnell anpassen. Also ich würde jetzt sagen nein, weil ich muss wirklich sagen, die Erdmännchen, die sind völlig ausgeliefert, sobald es ein bisschen Dämmerung gibt. Da können die eigentlich sich nicht mehr so richtig zurechtfinden. Und ihr Verhalten ist sehr stereotypisch auf das eingestellt, was sie da vorfinden. Also das ist einfach die Frage, eben, wie schnell geht der ganze Vorgang, können sie sich hier anpassen?
Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, ich gleich nebenan.
Ja, guten Tag, mein Name ist Regula Heinzelmann. Ich habe 3 Bücher zum Thema Umweltmanagement geschrieben und habe die Bemerkung, dass beim KIG und auch bei den Energiegesetzen darauf, also für sowas wie Ökobilanz, überhaupt kein Wert gelegt wurde. Also zum Beispiel so eine Technik wie CO2-Speicherung, Hochrisiko, das hat man in der Natur auch schon gesehen. Dann zum Beispiel sowas wie Windräder zu fördern, dicke Betonsockel töten Vögel und versprühen dann auch noch Plastikpartikel, und da gibt es ja noch schlimmere Ideen, nicht so wie Salz in die Luft, um die Sonne zu verdunkeln und dergleichen. Also
Was ist die Frage konkret?
Ja, die Frage ist, wie verhindert man das jetzt Ihrer Ansicht nach? Also ich würde ja stimmen zu dieser Biodiversität schon auch, um das zu verhindern. Also zum Beispiel Windräder in die Landschaften und solche Sachen. Halten Sie das für möglich, dass man das dann auch kann oder tut?
Also ich meine, das würde einfach verhindern, dass man eben diese Windmühlen auf die kleine Ebene stellt. Aber man dürfte sie an anderen Orten schon noch hinstellen. Und ich selbst bin jetzt da nicht kein Gegner von dieser Möglichkeit, weil ich denke schon, dass wir alternative Energien entwickeln müssen. Aber natürlich muss man das auch gut erforschen. Also zum Beispiel CO2-Abscheidung, da halte ich nichts davon, weil unsere Wälder viel effizienter, also nicht effizienter, aber von der Fläche her, das viel einfacher machen.
Ja, weitere Frage. Hier vorne.
Mein Name ist Karl Frey. Ich frage mich, ob die Wissenschaft nicht mehr Aktivismus zeigen müsste. Ich meine, die 30 Jahre, wo man jetzt weiß, dass Weizen und Linsen dann alles produktiver wird und dass dann die Wissenschaft nicht nur das Wissen, also die Kenntnisse aufzeigen müssen, sondern eben auch sich in den politischen Diskurs einmischen müssen. Und nicht im Elfenbeinturm, die Daten sind wunderschön, aber dass man das noch mehr in die Öffentlichkeit bringen kann und sich in den politischen Diskurs einmischt, in dem Sinn.
Das war eher für dich.
Ja, also ich meine, es gibt schon eine Arbeitsteilung, wie ich gezeigt habe. Arbeitsteilung ist vorteilhaft. Ich glaube, die beiden sind eher in der Lage, das dann gut rüberzubringen. Aber natürlich sind wir Wissenschaftler in der Zwischenzeit jederzeit bereit, mit den Medienleuten zu sprechen. Und ich habe an der Uni eher manchmal das Problem, dass wenn wir wieder ein Paper haben und das dem Mediendienst schicken, dass ja, jetzt haben wir schon 2 gehabt diese Woche. Und ich sage immer, ist doch gleich, wir können 100 pro Woche machen.
Sie wird denn nicht unbedingt besser aufgenommen.
Das wissen wir nicht. Das
ja, aber ich glaube schon, dass das Interesse immer mehr und mehr da ist von jungen Forschern, das auch anzuwenden, was wir da wirklich haben. Also von dem her glaube ich eigentlich schon, dass da das zunimmt. Auch nicht unbedingt nur mit den Politikern zu reden, sondern eben auch mit wie anwendbar es ist, was wir da an Erkenntnis gewonnen haben. Also ich habe sehr viele Kollegen, die da wirklich, nicht jetzt in meinem Feld, aber junge Leute haben wirklich, junge Forscher haben Interesse zu sagen, wie können wir das auch anwenden.
Weitere Fragen? Vielleicht mal ganz hinten.
Hallo, war das laut? Meine Frage wäre spezifisch, Sie haben immer wieder erwähnt, wie schwierig es ist,
dieses komplexe Thema zu erklären oder aufzuzeigen, was es ist. Meine Frage ist, wie könnte man am besten zum Beispiel jemandem Biodiversität erklären, wo gar nichts mit dem Thema zu tun hat, oder halt diese Komplexität, weil Sie haben ja erwähnt, seit 30 Jahren ist das ein Problem. Ich bin halt leider erst 26, kann es nicht beurteilen. Doch wenn ich halt jüngeren Leuten das Thema Natur und Biodiversität erklären möchte, scheitere ich oft noch daran, etwas zu erklären, weil, also an Leute zu erklären, wo es versteht. Wo es verstehen ist ja einfach, aber wie macht man das zum Beispiel eben mit Kindern, wie Sie es erwähnt haben?
Ja,
wir lassen.
Ich kenne eine gute Geschichte, um das zu erklären, weil der König Mao hatte in seinem Elfenbeinturm oder was auch immer beschlossen,
Spatzen scheißen mich an. Ich will die Spatzen weghaben. Und er hat ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen das weiß, aber er hat eine Spatzenjagd gemacht und das hat dazu geführt, dass die Insekten nicht mehr gefressen wurden, wenn ich richtig informiert bin, die den Bienen geschadet haben. Das heißt, die Bienen sind ausgestorben. Was jetzt zur Folge hat, das kann man sehr schön sehen, wer Modern Honey gesehen hat, weiß das, dass in China heute noch die Mandelbäume von Hand bestäubt werden müssen. Und ich finde das eine sehr anschauliche Geschichte, um zu erklären, weshalb es wichtig ist, dass man eben diese Konsequenzen von der Reduktion der Biodiversität ein bisschen kennt. Man kennt ja nicht den berühmten Flügelschlag des Schmetterlings, aber so ein bisschen, es ist sehr viel einfacher teilweise.
Vielen Dank für das Beispiel. Vielleicht, ich weiß nicht, wie würdet ihr einem Kind erklären, was Biodiversität ist?
Also,
einfach erklären, einfach, genau. Ja?
Aber ich glaube eben, das Beispiel vom Wolf im Yellowstone, ja, da kann man schön aufzeigen, wie eine einzige Art wirklich das Ökosystem verändert. Also ich denke, das ist ein wissenschaftlich belegtes, sehr schönes Beispiel, wo man das auf jeden Fall aufzeigen könnte. Und ich gebe Ihnen schon recht, also vielleicht müssen wir mehr darauf hinweisen, wir haben nicht nur 5 Bienenarten, sondern wir haben 100 Bienenarten, die da draußen sind. Ja, warum haben wir diese Vielfalt und was ist die Funktion von diesen unterschiedlichen Bienen? Vielleicht müssen wir da wirklich mehr Öffentlichkeitsarbeit machen.
Ah, zum Wolf im Yellowstone gibt es übrigens ein schönes, glaube ich, YouTube, ein Video, das findet man im Internet. Aber ich denke schon, diese Geschichten sind extrem wichtig und können wahrscheinlich das am einfachsten rüberbringen. Das Gefährliche bei den Geschichten ist einfach, dass sie stimmen müssen, oder? Also zum Beispiel das mit dem Autonummernschild und mehr Insekten, das ist ein ganz schlechtes Bild. Weil das stimmt nicht und auch der entsprechende Artikel war ganz schlecht, der wurde überall abgelehnt bei allen Journalen, bis er dann im Plus One kam.
Was ist das für ein Bild, das musst du schnell erklären.
Ja, also es gab einen Artikel, der eben wirklich nicht gut war, aber letztlich doch publiziert wurde. Und als Beispiel, weshalb das Insektensterben so klar ein Fact sei, was eben nicht ist, hat man gesagt, ja, ihr wisst doch alle noch, als wir früher mit dem Auto durch die Gegend fuhren, hatte es ganz viele Mücken auf dem Nummernschild oder auf dem Scheinwerfer, okay, Windschutzscheibe. Und dann habe ich das mal meiner Frau gesagt, da hat sie gesagt, ja, wenn 100 Mal mehr Auto durchfahren, hat es pro Scheibe 100 Mal weniger. Und wenn vielleicht die Stromlinienform noch ein bisschen verbessert ist vom Auto, hat es vielleicht nochmals 10 Mal weniger und so weiter und so fort. Also man müsste mit dem gleichen Auto von 1950 mit gleichem Verkehr durch die gleiche Gegend fahren und dann schauen, ob man gleich viel auf der Scheibe. Also manchmal sind die Geschichten auch gefährlich, aber im Allgemeinen bin ich absolut dieser Meinung, die Geschichten sind gut. Und manchmal kann man auch den Bezug auf die Menschen nehmen, eben wie zum Beispiel mit der Arbeitsteilung. Ja. Das leuchtet allen ein. Oder zum Beispiel, wenn es um genetische Diversität geht, wir haben mal untersucht, oder dass viele seltene Arten, wenn sie selten werden, verlieren sie wirklich die genetische Variation. Dann haben uns die Naturschutzverbände ausgelacht und gesagt, ja, sowas müsst ihr uns nicht kommen, da sterben die Arten aus, während ihr da genetische Untersuchungen macht. Und dann muss man den Leuten sagen, überlegt euch mal, wenn ihr zu zweit wie Robinson auf der Insel landet und dann eure Kinder miteinander eine Population aufbauen müssen, dann ist den Leuten sofort klar, dass dann ein Problem besteht, oder? Also das wäre zum Beispiel, um das, die Bedeutung der genetischen Diversität zu erklären, wäre das eine sehr einfache Geschichte.
Haben wir noch eine letzte Frage vielleicht? Ja, vielleicht der Herr noch.
Mein Name ist Markus Gassner, ich beschäftige mich mehr mit der molekularen Allergologie. Und im Zusammenhang mit den Bauern beschäftigt mich zum Beispiel die Silagetechnik. Die erlaubt natürlich ganz andere Ausnutzungen der Produktivität. Ein weiteres Problem sind die Laubbläser, die man benutzt in den Alpen. Da bläst man einfach alles zusammen und dann hat man keine Crickets, keine Höchststoffe mehr. Das beobachten die Bäuerinnen. Die sagen, jetzt sei es nicht mehr so unangenehm. Man werde nicht mehr so attackiert von den Höchststoffen. Hingegen politisch scheint mir das Wichtigste zu sein, dass man rechtlich Schritte unternehmen würde, auch in den Universitäten, dass das Menschenrecht über das Aktienrecht gestellt würde.
Gibt es noch eine Frage an die beiden Experten?
Ja, haben Sie Daten zum Beispiel über den Laubbläser oder haben Sie Daten diesbezüglich untersucht, zum Beispiel beim Balkenmäher über die Quetschvorrichtungen, wie sich das ausgewirkt hat auf die Biodiversität der Insekten?
Also ich habe das nicht untersucht. Wir haben zum Beispiel untersucht, wie sich die Ausgleichsflächen auswirken oder wie wenn man da ein bisschen Heu noch liegen lässt. Und so gibt es verschiedene Sachen, die wurden untersucht. Das andere wurde vielleicht auch untersucht, aber das weiß ich jetzt konkret nicht. Also meine eigene Forschung war mehr darauf aus, zu sehen, was passiert, wenn wir Diversität verlieren in Bezug auf die Ökosystemleistungen. Und dort haben wir einfach gesehen, dass das stets die gleiche Beziehung ist, wenn wir Diversität verlieren, dann verlieren wir Ökosystemdienstleistungen. Die Forschung, weshalb wir Biodiversität verlieren, das, was Sie jetzt angesprochen haben, die wird auch von vielen Leuten gemacht, also ich glaube Arpad oder so, andere Leute, also das ist auch ein großes Thema, oder Owen Petschy bei uns, er macht solche Sachen, also wie zum Beispiel Temperaturerhöhung sich auswirkt, auf Artenvielfalt.
Gut, ich glaube, wir lassen es bei diesem Schlusswort bewenden. Und eine einfache Frage zum Schluss.
Ja, versuchen Sie es, mischen Sie einige Pflanzen zusammen, schauen Sie, aber Sie müssen einen Versuch machen, nebendran ein Stück mit Monokultur und dann die Mischung und dann können Sie vergleichen.
Aber es gibt ja sicher einen Tipp, also alles wird ja nicht funktionieren.
Ah, oder? Ja, also häufig ist es eben gut, wenn man diese Hülsenfrüchtler, also Erbsen, Linsen, Bohnen mit Getreide kombiniert. Aber man hat eben festgestellt, auch das sind nicht einmal nur die Mischungen, die besser sind. Es gibt eine Metastudie, die hat gezeigt, alle Mischungen, praktisch alle sind besser. Also okay. Man kann da ziemlich, Sie können irgendwas nehmen und das wird meistens gut. Besser sein.
Also, suchen wir es, wenn wir einen Schrebergarten haben. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Talk im Turm zum Thema Biodiversität. Vielen Dank euch beiden, Martha Manser und Bernhard Schmid, für die engagierte Diskussion. Der nächste Tag im Turm hier, im Restaurant Uniturm wieder, findet am Dienstag, machen eine Ausnahme, mal am Dienstag, 22. Oktober findet der statt und das Thema dann heißt mit Köpfchen und KI, wie wir künftig arbeiten. Bis dann wünschen wir Ihnen eine gute, inspirierte Zeit. Machen Sie Experimente mit Pflanzenmischung auf dem Balkon oder im Schrebergarten. Gehen Sie abstimmen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Jetzt gibt es Apéro Riche. Vielen Dank.
Ich möchte Ihnen danken im Namen von UZ Alumni, dass Sie gekommen sind, aber zuallererst möchte ich oder meist möchte ich danken unseren beiden Professoren. Martha, mit dir, du bekommst hier etwas Süßes und eine Mitgliedschaft bei UZ Alumni für ein Jahr.
Ja. Danke, ich bin schon.
Sehr gut, ja. Das ist wunderbar. Die noch nicht sind, danke. Die können sich bei uns melden, bei Savide. Ganz herzlichen Dank auch den Leuten von UZH Kommunikation, Rita Ziegler und Roger Nickel. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dann auch wieder dabei sind. Und jetzt zum Apéro.